Ja, meine Frau ist ja schon seit gestern da und die hat gestern mit den Frauen hier über Esther gesprochen. Nicht? Naja, gut, irgendjemand hat vorhin gesagt, gestern war Esther dran. Okay. Ich will heute nicht über Esther selber groß sprechen und ich werde auch nicht aus dem Buch Esther großartig predigen, sondern mein Thema heißt Esther, das aktuellste Buch der Bibel, Fragezeichen. Und das Thema haben wir ausgemacht vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr oder so. Und meiner Meinung nach ist es inzwischen noch aktueller. Aber zuerst will ich eine kleine Sache vorwegnehmen. Wir haben 6, 7 Kinder, 6 leibliche und einen Pflegesohn. Wir haben verschiedenste Schwiegersöhne. Und einer davon ist ein Palästinenser. Und zwar ein atheistischer, Israel-hassender Palästinenser. Und das war für uns schon sehr schwer, denn wir lieben Israel. Wir sind regelmäßig dort und wir lieben Israel. Und dann bringt unsere Tochter eines Tages jemanden an, der das auch frei raus sagt. Ich hasse Israel. Er sagt, er hasst nicht die Juden, Juden sind in Ordnung, aber er hasst den Staat Israel darf es nicht geben. Ja, wie geht man damit um? Wir haben unsere Tochter dringend abgeraten, ungläubig, Israelhasser, aber sie ist den Weg gegangen und dann haben wir gebetet. Herr Jesus, schenk du uns Liebe zu unserem Schwiegersohn. Und er hat das Wunder getan. Und das wollte ich vorab schicken. Wenn wir für Israel beten, dann heißt das nicht, dass wir gegen die Araber oder Palästinenser beten. Der Herr Jesus liebt auch jeden Moslem. Der Herr Jesus liebt auch jeden einzelnen Hamas-Kämpfer. Aber er liebt nicht das, was sie tun. Deutlich auseinanderhalten zwischen dem Mensch und dem, was er tut. Das ist ja in allen Bereichen so. Das ist zum Beispiel auch beim Thema Homosexualität so. Unser Herr Jesus liebt jeden Menschen, egal ob er homosexuell ist, heterosexuell, aber Homosexualität an sich liebt Jesus nicht, liebt Gott nicht. Und so ist es mit allen Dingen, egal ob das jetzt also eine politische Geschichte ist oder Israel-Palästinenser, ob das eine ethische Geschichte ist, sexualethisch oder was anderes. Uns darf das nie verloren gehen. Er liebt jeden Menschen. Er liebt deinen blöden Nachbarn, den du auf Gedeih und Verderben nicht leiden kannst, weil er dir das Leben schenkt. Der Herr Jesus liebt ihn. Er liebt nicht das, was er tut. Jetzt kommt vielleicht eine Spitze. Der Herr Jesus liebt. Der liebt wahrscheinlich oft nicht, was du tust. Zumindest, ich weiß es von mir. Ich mache viele Fehler. Aber Jesus liebt. Das sollten wir uns immer wieder. Jesus liebt. Jesus liebt dich. Jesus liebt Freunde, aber auch unsere Freunde. Ja, das vorab, denn wir haben ein sehr heftiges Thema heute. Warum ist das Buch Esther im Moment wieder so aktuell? Wer waren die schlimmsten Feinde der Juden? Wir Deutschen. Heute spricht man oft so, die Nazis, mit denen haben wir nichts zu tun. Ja, wir haben die Gnade der späten Geburt oder so. Ja, ich bin nicht schuld dran, dass die Juden damals ins KZ gebracht wurden. Aber ich bin ein Deutscher und es war mein Volk. Wer sind heute die schlimmsten Feinde Israels? Die Perser, der Iran. Der steht hinter der Hamas, der steht hinter der Hisbollah und so weiter. Und genau diese Konstellation haben wir im Buch Esther. Jesus liebt jeden Menschen. Er liebt sogar da die Ayatollahs und so weiter. Vor kurzem waren Elisabeth und ich in Stuttgart. Da war von der Internationalen Christlichen Botschaft eine Veranstaltung anlässlich des einjährigen Jahrestages zum 7. Oktober, Israel-Kundgebung. Und da war manches sehr bewegend, aber vielleicht am bewegendsten war, da waren persische Fahnen. Nicht die Fahnen des Irans heute, die islamischen Fahnen, sondern die Fahnen Persiens, bevor die Ayatollahs an die Macht kamen. Da waren etliche Perser bei dieser Kundgebung, die an Jesus glauben und die auch Israel lieben. Und die wurden dann auch extra begrüßt. Das hat mich so bewegt. Und ich will jetzt auch nicht gegeneinander ausspielen, die früheren Perser, die Anhänger des Schahs und die jetzigen und so. Aber das hat mir so gezeigt, ja, es gibt auch kein Volk, das Gott verworfen hat. Es gibt Völker, die heute ganz feindselig sind gegen Israel. Und selbst wenn sie so gegen Gottes Volk sind, Gott steht zu ihnen. Er liebt sie. Er möchte auch sie retten. Zum Buch Esther. Lies mal die ersten Verse. Zu den Zeiten des Ahasveros, der König war, vom Indus bis zum Nil über 127 Länder. Als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa, im dritten Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen Ländern, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, 180 Tage. Dieser Ahasveros, wahrscheinlich Xerxes, macht ein halbes Jahr lang ein Riesenfest, zeigt seine ganze Größe, Prunk und Herrlichkeit. Vor den Ayatollahs, der hieß Schah in Schah, König der Könige. So einer war dieser Ahasveros. Ein ganz, ganz großer. Wir, wenn es um unseren Glauben geht, wir denken oft sehr klein. Ja, wir sprechen davon, dass Jesus der König der Könige ist, aber wenn wir dann in die Realität schauen, dann gibt es da einen Putin, dann gibt es da einen Trump. Da gibt es die Chinesen und die Inder und dann gibt es uns armseliges Kleines. Aber der Herr Jesus hat gesagt, er baut seine Gemeinde und ist wie aus einem kleinen Samenkorn, das dann wächst und größer wird. Seit 2000 Jahren baut der Herr Jesus seine Gemeinde. Und Ihr seid eine kleine Herde, wir in Feuchtwang sind eine kleine Herde. Und ganz ehrlich, wenn da irgendwo so eine Megachurch ist mit 5000 Gottesdienstbesuchern in einer Stadt von 5 Millionen Einwohnern, sind wir noch eine kleine Herde. Sind kleine Herden. Aber wenn wir Jesu haben, dann sind das Millionen, aber Millionen, die jetzt heute, dann ein bisschen Zeit versetzt und so weiter, aber die den Herrn Jesus jetzt anbieten. Dann haben wir plötzlich einen anderen. Buch Esther beginnt mit einem ganz, ganz großen, mit einem Riesenfest, mit Prunk. Naja, und dann nach dem halben Jahr hängt er noch ein kleines Fest dran für alle seine Untertanen. Vorher hat er ja nur für die Großen gefeiert. Aber jetzt sollen alle auch ein paar Tage feiern dürfen. Und dann möchte er seine Frau präsentieren. Vashti. Aber die hat keinen Bock. Und die Berater sagen ihm dann, das darfst du nicht durchgehen lassen. Also wird sie abgesetzt, sie ist nicht mehr die Königin. Das ist die Geschichte von Esther. Damals war Israel verschleppt, das war die babylonische Gefangenschaft. Die war eigentlich jetzt schon zu Ende. Und viele Israeliten sind wieder zurückgekehrt. Der Perserkönig hatte das erlaubt, dürfen wieder nach Hause, nachdem Babylonier besiegt hatte. Aber viele Israeliten, viele Juden sind auch geblieben in Persien. Und da war auch ein Waisenmädchen, Hadassa, mit persischem Namen dann eben Esther. Und die wurde von ihrem Onkel großgezogen, Mardochai. Dieser König aller Könige, der Perserkönig, sucht also eine neue Königin und ja, wie macht er das? Er lässt seine Boten durch all seine Länder gehen. Sie sollen sich die schönsten jungen Mädchen rauspicken. Und die sollen sie alle bringen an Königshof und dann werden sie schön ja, Wellness, wochenlang, monatelang und eine nach der anderen kommt dann zum König, bis er die richtige gefunden hat. Und es erwischt ausgerechnet unsere Hadassa. Und ihr Onkel hat vorher wohl schon gesagt, aber als es dann tatsächlich war, sagte er nochmal, sag nicht, dass du Jüdin bist. Halt es geheim. Das macht es. Und tatsächlich, sie wird die neue. Ich weiß nicht, zwar träumt jedes junge Mädchen davon, Prinzessin zu sein, aber bei so jemand? Und er hat ja wahrscheinlich schon viele Frauen. Dann hat er jetzt, was weiß ich, wie viele Dutzende, Hunderte junge Mädchen durchprobiert. Ich will da jetzt nicht weiter drüber spekulieren, egal. Wird die neue. Könnte die Geschichte abgehen. Was ist aus dem Mardochai geworden, ihrem Onkel? Er hatte keinen Zutritt zum Königspalast. Aber er guckt nach ihr. Sie ist sozusagen außer seiner Reichweite. Aber er lässt sie nicht fallen, betet wohl weiter für sie. Und dabei deckt er eine Verschwörung auf. Meldet das. Dann geht eigentlich die eigentliche Geschichte richtig los. Der König hat einen obersten Minister, das ist sein Lieblingsminister, der steigt immer weiter auf und er wird ein Stück weit größenwahnsinnig. Und dann verlangt er, dass alle Welt sich vor ihm verbeugt. Naja, steht ihm ja eigentlich zu. Aber dieser Mardochai, der Onkel, der macht das. Und das fuchst diesen Haman so, dass er es schafft, den König zu einem Gesetz zu überreden, dass diese Juden vogelfrei sind, dass sie getötet werden. Und er selber stellt in seinem Garten einen Galgen auf, da will er persönlich diesen Mardochai aufnehmen. Judenhass, Antisemitismus. Das ist eigentlich das Thema Buch Esther. Und es steht exemplarisch für den Antisemitismus bis heute, für den Hass auf die Juden und auch auf Israel. Ja, ich weiß, es wird gern unterschieden zwischen Antisemitismus, Antizionismus, aber lassen wir mal. Meine Frau hat vorher schon gesagt, reiß dich am Riemen, mach nicht zu lang. Ich habe gesagt, nee, es wird nicht zu lang, weil ich werde jetzt verschiedene Dinge anreißen. Und wer möchte, setzen wir uns nach dem Gottesdienst zusammen, eine halbe Stunde oder so, und da dürft ihr mich bei allem diesen Dingen, die ich anreiße, fragen und ich lege euch das vor. Kläre euch das ein bisschen genauer, lege euch schriftliche Quellen vor und so weiter, weil ich möchte das nicht jetzt alles in die Predigt packen. Das ist so viel Stoff, das ist so interessant, ich möchte es auch nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Deswegen reiße ich es einfach nur kurz an. Antisemitismus. Wo kommt der her? Ich habe öfter mal den Satz gehört, niemand wird als Antisemit geboren. Und ich behaupte doch, jeder wird als Antisemit. Jeder wird als Sünder geboren. Und eine der grundlegendsten Sünden ist der Antisemitismus. Wie komme ich dazu? Wo kommt die Sünde her? Vom Sündenfall. Was war dann nach dem Sündenfall? Gott sagt dem Mann, der Frau und der Schlange, wie es weitergeht. Was sagt Gott der Schlange? Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen. Er wird dir was tun? Kopf treten. Palmen. Und du wirst ihm die Ferse stechen. Da steht das gleiche Verb, deswegen habe ich gern zermalmen. Du wirst ihm den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Wenn du einer Schlange den Kopf zertrittst, tot. Wenn eine Schlange dir die Ferse zermalmt, was ist dann? Wenn es eine Giftschlange ist, ja. Aber es könnte auch eine andere sein. Zum Beispiel, dann hinkst du. Könnte man nachdenken, kommt in der Bibel was mit Hinken vor und da kommt was vor, aber lassen wir mal. Es tut saumäßig weh, aber es ist eigentlich erstmal nicht tödlich. Warum die Ferse? Hinken hatten wir gerade schon. Ferse. Fällt jemand was ein zu Ferse in der Bibel? Die Achillesferse, ja, die ist aber nicht in der Bibel. Wer ist der Fersenhalter? Der Jakob. Da steht in Wirklichkeit gar nicht Fersenhalter, sondern da steht einfach nur Ferse. Jakob, Ferse. Wir übertragen dann auch listig und so, aber das hebräische Wort Jakob heißt Ferse. Wisst ihr was? Das steht da auch. Du wirst ihm Jakob zermalmen. Wir lesen nur das Deutsche, klar, sind wir gewohnt. Wir denken nicht weiter drüber nach, warum ausgerechnet die Ferse, warum nicht der Fuß, das Bein, der ganze Körper oder was weiß ich. Eben weil Jakob. Und jetzt haben wir auch das Hinken wieder. Der Kampf mit dem Engel des Herrn und dann seitdem hinkte er. Und welchen Namen hat er da bekommen? Israel. Vielleicht denkt manch einer, der hat schon eine komische Bibelauslegung, aber es ist tatsächlich so. Du wirst ihm Jakob zermalmen. Jakob ist Israel. Du wirst ihm Israel zermalmen. Israel ist das Volk Gottes. Israel ist das Volk Jesu. Und der Teufel geht auf Israel los, weil es Gott gehört, weil es Jesus gehört. Da hat der Antisemitismus seine Wurzel. Und so wird jeder Mensch geboren. Sünde, Antisemitismus. Das sitzt ganz, ganz tief in den Menschen drin. Nicht nur in den Persern, nicht nur in den Deutschen, sondern in allen Völkern. Ich will jetzt nicht weiter in die Geschichte schauen, nachher noch mal kurz, aber da ist eigentlich die Wurzel. So. Einer, es wird dir heute Israel Völkermord vorgeworfen. Lächerlich. Gerade weil die Israelis keinen Völkermord machen wollen, sondern Haus für Haus vorgehen. Bevor bombardiert wird, werden früher Flugblätter, heute auch über Handy, unendliche Warnungen ausgesprochen und so weiter. Aber der Vorwurf ist da. Völkermord. Und dann greift uns Christen das auch manchmal an. Ja, vielleicht übertreiben sie es wirklich. So schlimm ist es nicht. Und dieser Netanjahu, das ist ja wirklich einer, der übers Ziel hinausschießt. Gott hatte einmal dem ersten König Israels, Saul, den Befehl gegeben, ein Volk auszurotten. Nämlich die Amalekiter. Saul hat es nicht getan. Er hat Agag, den König der Amalekiter, überleben lassen, auch etliche andere. Er war nicht gehorsam. Das wird ihm zum Vorwurf gemacht und das war auch ein Grund, weshalb er abgesetzt wurde. Steht in der Bibel. Und unser Haman im Buch Esther ist ein Nachfolger, ein Nachfahre von König Agag. Steht ausdrücklich da, er war ein Agagiter. Hätte Saul damals tatsächlich die Amalekiter ausgelöscht, wäre es zudem gar nicht gekommen, was jetzt im Buch ist. Kann Gott so grausam sein? Kann Gott tatsächlich einen Völkermord wollen? Ich sage nochmal, Israel begeht heute keinen Völkermord. Andersrum. Aber kann Gott so grausam sein? Ja. Gott ist heilig. Und er tut manchmal Dinge, die fallen unserem humanistischen Denken sehr schwer. Aber Gott ist auch unendlich groß, allwissend. Und in der Bibel steht, solches tut Gott bei einem jeden Menschen zwei oder dreimal, dass er seine Seele zurückruft. Ich verstehe das so, dass Gott bei jedem einzelnen Menschen mindestens zwei oder dreimal Möglichkeit zur Umkehr. Dass Jesus bei jedem einzelnen Menschen mindestens zwei oder dreimal anklopft. Deswegen kann Gott auch Dinge tun, wo wir denken, das kann er doch nicht machen. Wieso lässt er jetzt jemanden mit 20 Jahren sterben? Vielleicht hätte der sich mit 40 Jahren bekehrt. Wenn Gott jemanden mit 20 Jahren sterben lässt, weiß ich sicher, der Herr Jesus hat schon zwei oder dreimal bei ihm angerufen. Ich weiß nicht, wann der Herr Jesus anklopft bei einem Menschen. Und ich glaube, vielleicht klopft er manchmal auch noch in der letzten Sekunde seines Lebens nochmal an. Deswegen, wir haben nicht das Recht, Leben zu beenden. Aber Gott hat das Recht. Das war jetzt lang genug, 20 Jahre. Wir sehen Gott oft nicht in seiner Größe. Deswegen kriegen wir dann innerlich. Lasst uns glauben, was die Bibel sagt. Gott ist die Liebe. Vater des Lichts. Er ist so unendlich gnädig. Aber Gott ist auch und der Heilige und der unendlich Große. Und Gott hat 4000 Weisen zu retten, aber auch zu richten. Wir müssen Gott nicht verstehen. Wir können ihn nicht verstehen, aber wir müssen es auch nicht. Aber wir dürfen es glauben. Er ist die Liebe, aber auch er ist Heilig. Jetzt also ein Nachfahre von diesem Agag, der Haman, will jetzt alle Juden umbringen. Und dann lest die Geschichte selber von Esther. Der Mardochai schafft es, Kontakt aufzunehmen zur Esther. Und er sagt ihr, du musst zum König gehen und ihm offenbaren, dass du Jüdin bist und ihn bitten, das Volk zu retten. Du musst für das Volk eintreten. Esther sagt, das kann ich nicht, ich darf nicht ungerufen zum König kommen, der kann mich umbringen. Dann sagt Mardochai ihr auch, wenn du nicht gehst, dann wird Gott einen anderen Weg finden, sein Volk zu retten, aber du wirst. Und dann in Esther 4, Vers 5 sagt er zu ihr, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen. Das finde ich einen ganz interessanten Satz. Den sollten wir uns alle merken und auch gerne auf uns beziehen. Wir sind nicht zur königlichen Würde gekommen, aber wir haben manches geschenkt bekommen. Vielleicht auch manchmal eine Situation, die uns nicht so gefällt. Da kommt jemand zum Beispiel ins Krankenhaus, also ist krank, muss ins Krankenhaus. Wer weiß, ob du nicht gerade deswegen krank bist, damit du jetzt hier Jesus bezeugst. Wenn du krank bist und ins Krankenhaus kommst, dann nicht nur, damit du gesund wirst, sondern damit du dort auch ein Zeugnis für Jesus bist. Ich hatte, als ich jung war, einen Jungscharleiter, der musste zur Bundeswehr. Er hat verweigert, wurde aber nicht anerkannt. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, ist das jetzt schlimm? Dann hat er gesagt, nö, das wollte der Herr Jesus nicht. Der schickt mich jetzt zur Bundeswehr, damit ich dort für ihn zeuge. Das ist mir, ihr merkt das ja, bis heute geblieben. Das ist mir bis heute ein Vorbild. Ja. Auch wenn ich in unangenehme Situationen komme, aber noch mehr, wenn ich in schöne Situationen komme, dann hat Gott damit irgendwas im Plan. Übrigens, wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist? Ist da von Gott die Rede? Ist da von Gott die Rede? Das ist das Buch Esther. Lustig, ihr habt schon gehört von den Funden in Qumran. Da hat man diese Schriftrollen gefunden. Man hat Rollen von allen biblischen Büchern, also allen alttestamentlichen Büchern gefunden. Oft nur Teile, Fetzen. Von allen, außer vom Buch Esther. Vom Buch Esther hat man bis heute nichts gefunden. Warum ausgerechnet Buch Esther? Das ist der Punkt, wo ich raus wollte, jawohl. Im Buch Esther wird Gott nie erwähnt. Oft wird gesagt, und das ist richtig, der Name Gottes steht da nie. Das berühmte Tetragramm, das Jahwe. Das ist richtig. Aber es geht sogar noch weiter. Gott überhaupt wird gar nicht erwähnt. Heißt das jetzt, dass Gott nicht da ist? Ich glaube, wenn man das Buch Esther liest, dann hat man von vorne bis hinten den Eindruck, da ist ununterbrochen Gott am Werk. Aber er wird gar nicht erwähnt. Er wird gar nicht genannt. Und das ist mir auch eben eine Sache mit Aktualität. Wir leben heute in einer Welt, wo immer weniger von Gott die... Heißt das, dass Gott nicht mehr aktiv ist? Doch. Und wir als Christen wissen das. Und wir sollten das auch sehen, dass Gott aktiv ist. Und zwar in den kleinsten Dingen, in den komischsten Zufällen. Aber dass andere Menschen das nicht, dass immer mehr sich tatsächlich Atheisten nennen oder so, ja, das ist die Realität. Trotzdem, Jesus baut seine Gemeinde. Übrigens, versteckt auch der Name Gottes sehr wohl auf im Buch. Ganz interessant, diese vier Buchstaben, JHWH. Es gibt eine Stelle im Buch Esther, das sind vier Worte hintereinander und die vier Anfangsbuchstaben ist dieser Name Gottes, JHWH. Und dann gibt es eine Stelle, da sind vier Worte hintereinander und die vier Endbuchstaben sind das JHWH. Hebräisch wird von rechts nach links geschrieben, hier aber von links nach rechts. Die meisten Sprachen auf dieser Welt werden dann von links nach rechts. Da gibt es eine Stelle, das sind vier Worte hintereinander und von links nach rechts eben die vier Anfangsbuchstaben JHWH. Es gibt eine Stelle, das sind vier Worte hintereinander und die vier Endbuchstaben von links nach rechts. Also wenn da nur einmal vier Worte wären und die Anfangsbuchstaben würden den Namen Gottes ergeben, würde ich sagen, naja, komm. Aber diese Häufung oder Anfangsbuchstaben, Endbuchstaben, einmal von rechts nach links, Hebräisch, einmal von links nach rechts, sozusagen, ich sage jetzt mal Lateinisch oder Deutsch. Das sind alles so Kleinigkeiten Gottes, so Nettigkeiten Gottes, so kleine Details. Wer will, der entdeckt Gott. Wer will, der kann das auch leugnen. Hat mal einer gesagt, Gott hat so viel Licht gegeben, dass jeder Gott finden will. Und Gott hat so viel Finsternis gelassen, dass jeder, der Gott nicht erkennen will in der Schöpfung, ihn auch nicht erkennen will. Seine eigene atheistische Theologie und Weltschöpfungslehre und was weiß ich. Ja, Gott, Freiheit. Er ist gnädig, er beschenkt uns reich, aber er knüppelt uns nicht. Die Geschichte mit Esther geht dann weiter. Esther geht zum König, der König ist ihr gnädig und dann, ganz spannend, lest das mal, sie lädt den König zum Essen ein, zusammen mit dem Haman, dann kommen die zum Essen und dann sagt sie, ja, ich möchte euch nochmal zum Essen einladen. Der Haman jubelt schon, jetzt hat er endlich groß Karriere gemacht. Aber in der Nacht ist dem König langweilig, kann nicht schlafen, er lässt sich vorlesen. Dann wird vorgelesen, dass da ein gewisser Mardochai eine Verschwörung aufgedeckt hat. Der König fragt, wurde dem was geschenkt? Nee, ja, der braucht doch eine Belohnung. Am nächsten Morgen, der Haman, der Böse, kommt und freut sich schon, jetzt würde auf dem Höhepunkt seines Triumphes sein. Und dann sagt der König zu ihm, du, ich möchte jemanden ehren. Was schlägst du vor? Kann ja nur mich meinen. Er sagt, der sollte auf einem königlichen Pferd durch Susa geführt werden und man soll ausrufen, das ist der Mann, den der König ehren will. Er sieht sich selber auf dem Pferd sitzen und dann sagt der König, jawohl, das machst du. Du selber führst das Pferd und Mardochai sitzt drauf. Da kann man sich so richtig vorstellen, wie der Haman zusammenbricht. Und vor dem Abendessen geht er nochmal nach Hause, erzählt seiner Frau das und seine Frau sagt dann, aus und vorbei. Keine Chance mehr. Und die Geschichte endet dann, jetzt ganz kurz, dass der König den Israeliten erlaubt, sich zu verteidigen. Und dann werden die ganzen Anhänger Hamans umgebracht. Haman wird am eigenen Galgen aufgehängt. Und später werden seine 10 Söhne an diesem Galgen aufgehängt. Und ich habe euch hier eine Esterrolle hingelegt. Jetzt. Immer wenn ich suche, finde ich es nicht. In Esther 9, Vers 7. Das ist die Stelle, die da so komisch aussieht. Die ganz stark rausgehoben ist. Auf Deutsch steht da, dazu töteten sie Parshandatta, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai und Vayesata. Das sind die 10 Söhne Hamans. Ist jemand da irgendwas aufgefallen? Bei diesen komischen Namen. Lese euch nochmal vor. Dazu töteten sie Parshandatta, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai und Vayesata. 3 davon beginnen mit Ari. Woran denken wir Deutsche? Arier. Und das ist tatsächlich gemeint. Das sind persische Namen. Und dieses Arier, die Arier waren ein kleines Volk dort in der Gegend. Wir sprechen heute ja noch von Indogermanisch. Also die indogermanische Sprachfamilie zum Beispiel. Das sind die Sprachen oder die indogermanische Kultur von Indien über Persien ins Germanische rein. Vor 1930 kannte man das Wort Indogermanisch nicht. Wie hat man damals das genannt? Arisch. Ich habe eine jüdische Doktorarbeit angeguckt, die hieß Arisches im Buch Esther. Und der hat das Ganze aufgezeigt. Das sind tatsächlich nicht nur arische Namen, sondern da steckt das Ari sogar drin. Das waren die Söhne Hamans. Das ist jetzt ein komischer Zufall. Seit Jahrhunderten haben die Juden die Amalekiter, die der Saul hatte ausrotten sollen, die Erzfeinde Israels, von denen Agag und dann eben der Haman abstand, mit Deutschland in Verbindung. Dann kommt dann irgendwann einer und hebt plötzlich dieses Arier ganz groß raus, was schon lange in der Bibel steht. Jetzt kommt der Clou. In diesen, was ihr da so seht, was besonders ist, in diesen 10 Namen, in vielen hebräischen, in vielen Esterrollen, ist wie gesagt oben noch die Kopfzeile drüber. Und dann sieht das Ganze aus wie ein typischer Nazi-Galgen. Und da sind 4 Buchstaben, die stechen raus. Wer später möchte, kann sich das angucken. Und diese 4 Buchstaben, da haben die Juden gerätselt über Jahrhunderte. Weil immer, wenn jemand so eine Rolle abgeschrieben hat, hat er schön brav so abgeschrieben, wie es da war. Eigentlich alle Buchstaben gleichmäßig, aber 4 Stück, 3 davon deutlich kleiner, einer deutlich größer als die anderen. Was soll das? Man hat über Jahrhunderte gerätselt. Und diese 4 sagen heute jüdische Gelehrte, die ergeben das Jahr 5700, oder die Zahl 5700. Das ist, die Juden haben einen anderen Kalender, die haben gerade 5785. 5707, das war 1946. Jetzt lese ich euch noch kurz was vor. Julius Streicher sagt einigen was. Das war der große Hetzer in der Nazi-Zeit, der schlimmste Judenfeind. Und das war einer von denen, die in Nürnberg bei den Kriegsverbrecherprozessen verurteilt wurden. Am Morgen des 16. Oktober 1946 ging das von Theatralik geprägte Leben des Julius Streicher mit einem theatralischen Akt zu Ende. Weil er sich geweigert hatte, sich anzukleiden, erschien er in Unterhosen. Vor dem Schafott bekannte er sich mit einem durchdringenden Heil Hitler noch einmal zu seinem alter Ego, um dann schon auf der Plattform unter dem Galgen stehend zu rufen: Nun geht es zu Gott und Purimfest 1946. Purimfest 1946, kommt gleich noch. Nach den undeutlichen letzten Worten, Adele, meine liebe Frau, öffnete sich die Falltür unter dem Frankenführer. Purimfest 1946. Nachdem Mardochai und die Juden sich wehren konnten, Haman und seine 10 Söhne umgebracht waren und die Feinde der Juden, das war wohl tatsächlich auch ein Gemetzel, haben die Juden ein großes Fest gefeiert. Und von da an haben sie jedes Jahr ein großes Fest gefeiert, nämlich das Purim-Fest. Purim heißt Lose, weil dieses Datum war ausgelost worden. Das Datum, an dem alle Juden vogelfrei waren und umgebracht werden durften und sollten. Und das dann gewendet wurde und dann gingen die Feinde der Juden. Das ist der 13.12. nach jüdischem Kalender. Und im Schaltjahr ist es sogar der 13.13., weil die haben einen Schaltmonat, die Juden. Vielleicht hat das auch was mit unserer Unglückszahl 13 zu tun. Bei den Juden ist es nämlich eine Glückszahl. Jedenfalls, seitdem sollten sie jedes Jahr das Purimfest feiern. Das wird etwa gefeiert, wenn wir Karneval feiern, und es wird auch ein bisschen so ähnlich gefeiert. Also ein Riesenfest mit Verkleiden und Freude und Süßigkeiten für die Kinder und was weiß ich. So, aber dieser Julius Streicher, dieser Erznazi, der die Juden gehasst hat wie kein anderer, der sich allerdings im Judentum auch gut auskannte, als er jetzt als Kriegsverbrecher sterben soll, da sagt er Purimfest 1946. Er weiß ganz genau, ich bin wieder Hamann dort, beziehungsweise, ja doch, am besten sagt man sogar er, der am eigenen Galgen aufgehängt wird. Und die Nazi-Kriegsverbrecher sind dann auch am Galgen geendet, wo sie am aufhängen. Deswegen sagt er Purimfest 1946. In seiner Verblendung hat er immer noch gedacht, es geht zu Gott. Aber warum hat er das gesagt? War das gerade das Datum vom Purimfest? Nein, das Purimfest ist ja im Frühjahr. Der 16. Oktober, was war das für ein Tag? War auch ein jüdischer Fest. Das war nämlich der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Dazu sage ich jetzt noch zwei, drei Sätze, weil der ist in ganz besonderer Weise mit unserem Herrn Jesus verknüpft. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes, da haben die Juden jedes Jahr im Teich Siloa Wasser geschöpft und hochgebracht zum Tempel und im Tempel ausgegossen als Trankopfer für Gott mit dem Gebet, dass Gott jetzt eine reiche Regenzeit schenkt. Und an diesem Tag, könnt ihr nachlesen im Johannesevangelium, steht ausdrücklich dort, am letzten Tag des Festes, der Große heißt. Da trat Jesus auf. Auf im Tempel, Tempelvorhof, hat gesagt, wer an mich glaubt, trifft sein, des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das war nicht Zufall, dass Jesus das gesagt hat, sondern da, wo eben das Trankopfer für Gott ausgeschüttet wurde, reiche Regenzeit, da ruft, als der Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, was haben die Juden da gerufen, die ihm wohlgesonnen waren? Hosianna. Und dieser letzte Tag des Laubhüttenfestes heißt bei den Juden heute, das ist das Hosianna Rabba, das große Hosianna. Das ist der große Hosianna-Tag. Und ich finde das so interessant, weil eigentlich müssten die Juden das Wort vermeiden. Denn das Wort wurde nur gerufen als Jesus. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der Gott. Das ist aus Psalm 118. Eigentlich müssten doch die Juden, die von Jesus nichts wissen wollen, da was dagegen haben. Aber interessanterweise haben sie ihren großen Festtag so genannt. Und interessanterweise erlauben die orthodoxen Juden beim Laubhüttenfest, dass der große Jesusmarsch in Jerusalem stattfindet, wo jedes Jahr aus allen möglichen Ländern aus der Welt Christen kommen und dann einen Marsch für Jesus durch Jerusalem machen. An jedem anderen Tag gäbe es da Schlägereien, da würden die Orthodoxen auf die Christen losgehen, aber Laubhüttenfest erlauben sie das. Weil das Laubhüttenfest ist für die Juden die Erwartung des Messias. Und da steht im Sacharja, dann, wenn diese Zeit sein wird, dann werden sie aus aller Welt kommen und werden nach Jerusalem kommen und werden anbeten. Am Laubhüttenfest sind die Juden, die orthodoxen Juden, dann so liberal, dass sie sogar aushalten, dass dieser Erzketzer Jesus verherrlicht wird. Ich denke, das ist alles etwas, was Gott schon tut, als Vorbereitung auf das Wiederkommen des Herrn. Ich will jetzt nicht sagen, er kommt am Laubhüttenfest wieder, ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Aber das Laubhüttenfest und der letzte Tag, Hosianna Rabba, das deutet ganz stark auf Jesus. auf das Kommen des Messias, sondern es ist das Wiederkommen. Was hat das jetzt nochmal mit Esther und Nazis zu tun? Juden glauben, dass an diesem Hoshana Rabba Gott gerichtet wird. An diesem Hoshana Rabba starben Julius Streicher und die Nazis. Gott steht zu seinem Volk. Julius Streicher wurde verhaftet von einem amerikanischen jüdischen Offizier. Und als Julius Streicher dann gestorben war, seine Leiche wurde im Krematorium des Ostfriedhofs in München verbrannt und die Asche anschließend unter dem Namen Abraham Goldberg im Stadtteil Solln in Wensbach, einem Zufluss der Isar, ausgestreut. Also so, als wenn Gott grinsend sagt, in dem Tod drücke ich dir noch eins drauf, du wirst nicht unter deinem Namen Julius, sondern dem jüdischsten aller Namen, Abraham Goldberg, dort. Gott sehen wir manchmal gar nicht, so wie im Buch Esther. Und doch ist er da. Wenn wir genau hinschauen, dann entdecken wir ihn auch. Aber er ist immer am Werk. Gott, der Vater des Lichts, er ist die Liebe in Person. Der Jesus ist unser guter Hirte. Er klopft bei jedem zwei- oder dreimal an. Er liebt jeden einzelnen Menschen. Aber er ist auch der Heilige, der Richter. Er lässt sich nicht. Amen.